Bulli, der Eishockey-Podcast. Bulli, der Eishockey-Podcast, wir begrüßen euch zu dieser neuen Episode. Die NHL Conference Finals stehen an und darüber müssen wir natürlich sprechen. Ich begrüße die beiden Hockey-Marshals, Ralf und Marco. Hello, hello.
Hallo. Hallo.
Yo, zur Transparenz. Es ist natürlich wie jedes Jahr irgendwie schon mittlerweile so ein bisschen ein Bulli-Fluch. Wir nehmen am Montagabend auf und wir haben letzte Woche, als wir so in der Terminfindung waren, gesagt, ja, hoffentlich geht kein Spiel in oder keine Serie in Spiel 7. Natürlich haben wir das auch wieder mitgenommen. Buffalo gegen Montreal ist in Spiel 7, können wir also nicht mit reinnehmen, aber wir werden über beide Teams definitiv sprechen. Wir schauen auf die Conference Finals. Eure und unsere Einschätzungen dazu hört ihr natürlich auch generell die Wege der Teams. Und ja, am Anfang wie immer ein, zwei Bulli-Themen, würde ich sagen, die wir ja so ein bisschen gesammelt haben. Ihr kennt das ja, jetzt haben wir quasi zwei Runden in Anführungsstrichen übersprungen und da haben sich ja noch ein paar Themen ein bisschen angesammelt und ich weiß, es ist schon ein bisschen her, auf Social Media habt ihr das alle sicherlich mitbekommen, dieses Overtime-Tor von den Anaheim Ducks, das es da gab gegen die Edmonton Oilers, würde ich gerne mal kurz mit euch besprechen. Hat ja so ein bisschen Diskussionen ausgelöst, weil man ja nicht hundertprozentig, also zumindest was ich so vernommen habe, hundertprozentig gesehen hat, ob der Puck denn drin war. Ralf, wie hast du denn die Szene erlebt?
Als ich es gesehen habe, habe ich mir gedacht, gut, ist ein Tor. Es ist ja auch eins, wenn man ehrlich ist. Also es ist haarscharf, mein Gott, ihr wisst, was ich meine, knapp. Aber es ist ja ein Tor. Man hat ja ungefähr 4 Milliarden Grafiken in Social Media gesehen, wo jemand dann einfach die blaue Linie durchgezogen, also die Torlinie durchgezogen hat und den Puck, den Kreis vollendet hat.
Ja.
Und dann sah man ja, dass es ein Tor war. Das Problem war meiner Meinung nach eher, und da gab es große Aufregung, vor allem in Kanada, dass kein Schiedsrichter das mehr oder weniger gesehen haben kann, weil die beide so positioniert waren, dass sie nicht erkennen konnten, dass der Puck hinter der Linie war. Und dann aber auf Tor entschieden haben, um sich das dann anzugucken oder die, um generell die Szene bewerten zu können. Und das konnte kein Schiedsrichter aus der Position, wo die Schiedsrichter standen, die sah man halt, das konnte eigentlich kein Tor, mein Gott, kein Schiedsrichter sehen. Und das war eigentlich die größere Diskussion. Es gab natürlich auch einige, die gesagt haben, ja, der Puck ist ja nicht hundertprozentig drin, man sieht es ja nun mal nicht, aber wie gesagt, mit ein bisschen Grafikkenntnissen kann man die Linie erweitern und den Puck erweitern und dann sieht man, dass er drin war. Aber natürlich gibt es dann die Diskussion, wieso eine Multimilliardenliga, sage ich jetzt mal, es im Jahr 2026 nicht hinbekommt, dass da irgendein Chip verarbeitet ist, in welcher Form auch immer. Mir ist schon klar, dass der Puck, das Gewicht des Pucks nicht verändert werden darf, etc. pp. Aber das muss meiner Meinung nach heutzutage irgendwie möglich sein. Ist für mich unerklärlich, dass da auch anscheinend zumindest nach außen hin keine Möglichkeiten oder keine Sachen versucht werden. Also man bekommt ja überhaupt nichts mit. Das zweite ist, man könnte halt noch einen anderen mit dem Trick mit der zweiten Linie machen. Weiß ich jetzt auch nicht, ob das zielführend ist, weil die kann ja nun mal auch verdeckt sein. Mein Problem ist halt, dass so eine Liga es irgendwie nicht hinkriegt. Im Fußball haben wir es jetzt schon relativ lange, diese Torlinientechnik. Da ist es meiner Meinung nach sogar fast noch schwieriger. Aber gut, ich weiß es halt auch nicht. Fakt ist, jetzt haben wir so eine Szene, die für Furore gesorgt hat. Es war in Overtime. Die Oilers sind im Endeffekt ausgeschieden. Also es war vielleicht jetzt auch nicht unbedingt ein sehr unwichtiges Tor. Es war jetzt nicht irgendwie ein Tor zum 2-5 oder so. Es war halt ein sehr wichtiges Tor. Ja, ist klar, dass das zu Diskussionen führt. Die sind jetzt schon wieder sehr abgeflacht. Aber gerade so in den ein, zwei Tagen nach dem Spiel war gerade so in den Medien, vor allem in Kanada, die Aufregung schon extrem groß.
Mhm. Marco, wie hast du die Szene gesehen und vor allem das mediale Echo, wie es Ralf ja schon beschrieben hat, war ja schon sehr groß, inklusive, also ich kann mich noch erinnern, dass es sehr viele auch lustige Grafiken gab, so ja, nach dem Motto, die neue Torlinie der Oilers, die erweitert worden ist um diesen Puck, also da hat man sich ja auch schon ein bisschen Spaß erlaubt, aber insgesamt natürlich schon auch eine ernste Angelegenheit, vor allem, weil es halt auch ein Overtime-Tor war. Ne?
Absolut, also für mich, will direkt vorneweg schicken, für mich war es ein klares Tor. Also nach all den technischen Hilfsmitteln, die man hatte. Ich verstehe den Punkt, den der Ralf gesagt hat, dass kein Schiedsrichter auf dem Eis eigentlich hätte guten Gewissens Tor entscheiden können. Und dann ist die Beweislast halt umgedreht. Da muss bewiesen werden, dass das Ding definitiv drin war. Wenn die On-Ice-Decision ist, das war ein Tor, muss bewiesen werden, dass kein Tor gewesen ist. Und dann ist in so Streitfragen, ist es dann schwerer bei, ich sag mal, wenn es nicht 100% ist, für, wie gesagt, keiner Spoiler, für mich war das ein 100%iges Tor. Aber wenn es dann für die Schiedsrichter definitiv nicht 100%ig zu, sondern sagen wir mal, vielleicht nur der Restzweifel besteht, dass du bei 98% bist, dann ist die Beweislast umgedreht und dann hätten sie, wenn On-Ice-Decision gewesen wäre, kein Tor, dann hätten sie auch auf kein Tor entscheiden müssen. Das ist genau, wie der Ralf gesagt hat, richtig der springende Punkt gewesen. Ansonsten, der Ralf hat das gerade gesagt, ich glaube, in vielen Ligen sind schon Chips in den Pucks, denn Statistik wird viel mit den Pucks gemacht. Da wird werden Schüsse gemessen oder es gab ja auch gerade in der NHL diese lustigen Zeichnungen, die sind diese Saison jetzt nicht ganz mehr so on vogue, aber vor ein paar Jahren kann ich mich noch erinnern, dass da in den Drittelpausen lustige Zeichenspiele zu sehen waren, wo definitiv in dem Puck was drin ist. Ich meine, korrigiert mich, ich meine, in der DL wird der, wenn der Puck in die Zuschauer geht, soll er doch bitte am Fanshop in den meisten Stadien eingetauscht werden, damit die teuren Pucks mit den Chips drin wieder da sind. Also daran kann es nicht liegen. Also da sind schon Dinger drin verbaut, das wird definitiv gehen. Und ja, ich fand es sehr, sehr interessant. Klar, Playoffs geht's hoch und runter. Du findest ja bei jeder, ich sag mal, Videobeweissituation, Leute, die die Szenen anders gesehen haben als das, was entschieden worden ist. Viele haben natürlich die Vereinsbrille auf. Ich kann mich jetzt freisprechen, ein Riesenfan der Anaheim Ducks zu sein, abseits davon, dass das eine sehr talentierte Truppe ist und es Spaß macht, den zuzuschauen. Aber für mich war das ein klares Tor und das ist in dem Fall, also ich fühle mich erinnert, mein allererstes NHL-Spiel, was ich mal live im Stadion gesehen habe, waren New York Rangers zu Hause gegen die San Jose Sharks. Ich glaube, es war 2013. Und das Spiel ging 1-0 aus für die San Jose Sharks. New York hat allerdings bei einem Bauerntrick den Puck quasi unter, ich glaube, es war Niemi, der damals im Tor war, unter dem Schoner des Torwarts versteckt. Und der Schoner lag eigentlich auf der Torlinie, also der vordere Teil. Der Rest des Schoners war hinter der Torlinie. Und da war für das ganze Stadion, war klar, das ist ein Tor. Der Puck war nicht mehr zu sehen. Die haben das Tor nicht gegeben, weil man den Puck einfach überhaupt nicht sehen konnte. Der gesunde Menschenverstand hat mir halt damals gesagt, naja, solange der Schoner hinter der roten Linie ist, wo soll dieser Puck sein? Aber da er nicht zu sehen war, haben die das Tor nicht gegeben. Das Spiel ging 1-0 für San Jose aus. Hier in dem Fall für die Oilers ist natürlich ein bisschen blöd gewesen. Man konnte doch schon sehr große Teile des Pucks sehen und dann doch, finde ich, sehr, sehr gut antizipieren, dass das Ding hinter der Linie ist, weil, wie gesagt, der jetzt seine Form nicht verändert haben wird in der Szene. Und aber wie gesagt, ansonsten hatten wir auch schon Szenen mit Fanghänden, die hinter der, wo man auch sagt, ja gut, wenn er richtig gerade in die Fanghand reinfliegt, das Ding geht noch ein paar Zentimeter nach hinten, dann ist er wohl auch hinter der Linie. Da kann man es aber nicht 100%ig sehen und sowas geben sie dann nicht oder gerne mal nicht. Wie gesagt, hier in dem Fall, man konnte den Puck halt ziemlich gut, wenn auch nicht komplett sehen. On-Ice-Decision ist gewesen, ist ein gutes Tor. Da konnte man jetzt wahrscheinlich nicht mehr 100%ig beweisen, dass es kein Tor gewesen ist und dann steht das Ding. Ja. Schade für die Oilers, Hammer für Anaheim.
Ja, ich fand es, wie gesagt, sehr interessant, weil es dann schon auch, finde ich, eine gewisse Diskussion wieder ausgelöst hat. Wir haben ja auch darüber geschrieben und irgendwie, so kam es mir zumindest vor, täglich kamen irgendwelche neuen Technologievorschläge hervor, wie jetzt diese zweite Torlinie, die sicherlich auch nicht alles regelt, aber klar, so eine Technologie, ich glaube, für die beste Liga der Welt könnte man schon vorschlagen, das vielleicht einzurichten. Sollte doch möglich sein.
Da muss das gehen. Aber auf der anderen Seite hatten wir ja noch diese andere Szene in den Playoffs, wo ich auch dachte, okay, wusste ich nicht. Carolina gegen Ottawa mit auch Overtime, einem Tor, was dann im Videobeweis mit Abseits zurückgepfiffen worden ist, wo ich tatsächlich das Abseits nicht gegeben hätte. Also eine sehr, sehr harte Entscheidung. Klar, Carolina lag jetzt da sowieso vorne in der Serie. Aber in der Zwischenzeit von dem Eintritt ins Drittel mit der Abseitsentscheidung entsteht Bruchteile einer Sekunde später, der nächste Pass ist ein Pass zum Breakaway und der Spieler wird gefoult. Das Ding geht nicht rein. Paar Sekunden später machen sie die nächste Chance, machen sie rein, haben aber das Drittel nicht verlassen. Das Tor wird wegen Abseits nicht gegeben. Die Uhr wird zurückgestellt auf die Abseitsgeschichte. Da der Schiedsrichter allerdings eine Strafe angezeigt hatte, die Zeit war nicht tot. Ich dachte, das wäre dann mit hinfällig. Ist es nicht. Und man hat den Penalty gegeben, der dann vergeben worden ist. Aber eine ganz, ganz wilde Situation. Mhm. Und für mich tatsächlich, fand ich tatsächlich der noch größere Aufreger, als, weil wenn das eine enge Serie gewesen wäre und da hat es halt alles drin, ne? Eine Abseitssituation, die sehr, sehr strittig gewesen ist, die hart war in meinen Augen, weil da ging es darum, er hätte nicht 100%ig Puckkontrolle, sehe ich anders. Für mich hat er die gehabt. Und dann, wie gesagt, eine, wenn so in den Regeln drin steht, mir war das nicht bewusst. Also die Zeit wird zurückgedreht auf die Abseitsstellung, das Foul danach wird aber gegeben und dementsprechend auch der Penalty-Shot. Wie kann Penalty-Shot entstehen, wenn die Uhr da nicht mehr gelaufen ist, eigentlich hochoffiziell? Aber gut, das steht auf einem anderen Blatt.
Ist dann eigentlich mittlerweile was Offizielles gekommen? Weil ich bin ganz ehrlich, ich wollte mir die Szene immer schon mal angucken, hab's aber vergessen. Nur jetzt, wo du die ganze Zeit erzählst, überlege ich gerade. Wie gesagt, ich habe mir das nicht angeschaut, aber die einzige schlüssige Erklärung wäre halt, man gibt das Tor nicht wegen Abseits. Aber den Penalty hätte man ja das Abseits nicht überprüft. So, das so erklärt sich so. Das ist ja das Einzige, was ich mir erklären könnte. Aber das ist trotzdem eine sehr wilde Vorstellung.
Du wirst wahrscheinlich recht haben. Und ich meine, wie viele Strafzeiten gibt es, nachdem die Uhr angehalten worden ist? Weil in einer Schubserei doch nochmal ein Handschuh doch höher gegangen ist, als er musste. Das passiert halt auch. Also ich denke, du wirst da recht haben. Ne? Aber in dem ersten Moment ist man so, hä?
Nee, das
was ist denn jetzt passiert? Ne? Es ist
aber
ich hatte auch das Gefühl,
gab es nichts Offizielles zu? Also ich habe es leider total vergessen. Muss ich
das Offizielle
sagen.
War, dass das so in den Regeln steht, halt so. Ne? Das
also, ist, ja, okay, dann.
Man hat allerdings auch das Gefühl, dass alle, dass auch die Spieler und so, also dass das zwar in den Regeln steht, aber dass auch nicht allen, allen auf den Spielerbänken, Trainer als auch Spielern, dass das allen so bewusst gewesen ist, was jetzt als nächstes passiert. Es gab einige verwunderte Gesichter. Wie gesagt, auch der Penalty ist nicht genutzt worden. Das Spiel ist dann trotzdem für Carolina ausgegangen, aber in einer anderen Situation entschieden worden halt, ne? Aber wilde Playoffs. Also,
ja, ich wollte gerade sagen, also die Diskussionen reißen ja nicht ab. Und um auch noch so ein bisschen Aktualität mit reinzubringen, das hat jetzt zwar mit den NHL-Playoffs nicht direkt was zu tun. Wir hatten bei Team Kanada jetzt bei der Weltmeisterschaft eine Situation mit Maclean Celebrini, wurde zum Kapitän ernannt. Ihr habt sicherlich die Pressekonferenz, beziehungsweise war es eine Pressekonferenz, auch gesehen, wo das verkündet worden ist. Ich meine, es war eine Pressekonferenz. Und danach kam eben die Meldung, dass Sidney Crosby zum Team dazu stößt. Und da stellt sich natürlich die Frage, wenn Sidney Crosby zu einem Team stößt, dann wird er automatisch Kapitän. Ist nicht so geworden. Marco, wie hast du die Situation eingeschätzt? Hast du gedacht, wenn Sidney Crosby zum Team kommt, dann wird er natürlich zum Kapitän ernannt?
Ja, wir haben hier die Situation, dass natürlich Pittsburgh die erste Runde noch Playoffs gespielt hat und das jetzt nicht 100% klar gewesen ist. Sie hatten ihren festen Kader da stehen. Dann haben die Teams, ja, jede Nation noch ein, zwei Plätze immer offen für irgendwelche eventuellen Nachrücker. Man hatte sich für die Captains schon entschieden. Ich meine, Sidney Crosby spielt auch mit einem Buchstaben auf dem Trikot. Der hat jetzt trotzdem noch ein A bekommen. Und ich denke, damit ist der Fall einfach für mich auch gelöst. Ja, klar, das ist so ein emotionales Ding. Alle meinen dann, oh, der Herr Crosby, der muss das Ding haben. Ich glaube, für die Jungs ist das, ja, erstens mal ist das, finde ich, eine schöne Fackelweitergabe. Also das ist einfach the next generation, die da jetzt kommt. Celebrini mit einer unfassbaren Saison und einfach eine Superstar-Saison in dem Alter abgeliefert. Ja. Ich finde das alles vollkommen zu Recht. Man hat ja jetzt nicht irgendjemanden, von dem man noch nie gehört hat, irgendeinem Juniorenspieler das C gegeben, weil die mit einer Juniorentruppe gekommen sind und dann kommt Sidney Crosby. Ich finde, wir haben es ja jetzt so ein bisschen sportübergreifend, jetzt gerade beim Fußball mit der Manuel Neuer-Diskussion, die ich da sehr, sehr witzig finde. Ich finde auch, wenn du dich als Coach oder als Staff einmal dahingesetzt hast und gesagt hast, das sind meine Führungsspieler für dieses Turnier, dann kannst du da auch nicht einfach hingehen und sagen, okay, jetzt habe ich einen anderen Führungsspieler, ich nehme dich jetzt raus. Ich glaube, wenn der Celebrini gesagt hätte, ich verzichte oder wenn das Zeichen von ihm gekommen wäre, dann wäre es nochmal was anderes gewesen. Ich kann aber jetzt absolut verstehen, dass da keiner von außen reingreifen wollte. Ich glaube auch, dass Sidney Crosby das selber nicht cool gefunden hätte, dass das einfach so entschieden worden wäre. Und wie gesagt, ich finde, die haben das sehr, sehr gut gelöst. Er hat das A bekommen, ist Alternative Captain in einer Mannschaft, wo er jetzt ansonsten auch trotz alledem, auch wenn es kein Olympia ist, ein sehr, sehr gutes Team zusammengestellt worden ist, mit viel Erfahrung. Und ja, da ist das einfach so. Also für mich vollkommen in Ordnung.
Ja. Ja, ich glaube tatsächlich, es war sogar die interne Mannschaftsbesprechung. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, welches Video ich da gesehen habe, wo es auf jeden Fall bekannt geworden ist mit Celebrini. Ralf, wie siehst du die ganze Geschichte? Schließt sich da Marco an? Ja. Ich meine, Sidney Crosby ist ja schon sehr als mannschaftsdienlicher Spieler auch bekannt. Insofern kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass es auch genauso dann abgelaufen ist.
Im Endeffekt ist es auch nur ein Buchstabe auf der Brust. Klar, es ist ein bisschen mehr, aber der ist ja trotzdem in der Kabine der vorangeht und am Eis da mit dem Schiri kann er als Assistant Captain auch reden. Und ja, irgendwo muss er ja auch irgendwann anfangen, mal so ein bisschen das die Verantwortung weiterzugeben, weil er wird nicht mehr allzu lange spielen. Celebrini wird auf ganz, ganz, ganz lange Zeit bei Team Canada spielen. Also finde ich jetzt nicht dramatisch. Wir sprechen ja nicht über Olympia. Für mich ist die Weltmeisterschaft im Eishockey sowieso immer so ein bisschen... Na, ich habe da so meine eigene Meinung, sagen wir es mal so. Dementsprechend ist es für die Jungs wahrscheinlich auch gar nicht so dramatisch. Und ja, wie du das jetzt gesagt hast, ist so ein bisschen auch wie bei einer Trikotnummer, wenn jetzt irgendein ganz erfahrener, ganz verdienter Spieler irgendwo hinwechselt, der immer die gleiche Nummer hatte, der würde, glaube ich, dann nicht hingehen und sagen, ey, ich will deine Nummer haben. Dann erwartet man von dem jungen Spieler zu sagen, ey, weißt du was, nee, du kannst die Nummer haben, ich nehme eine andere. Wird Celebrini vielleicht gemacht haben, gehe ich von aus. Aber im Endeffekt, wenn die Mannschaft gesagt hat, passt so, und Crosby wird ja wohl kaum sagen, nee, ich möchte das aber so. Ich möchte der Captain sein. Also wird da wahrscheinlich eine größere Nummer draus gemacht, als es wahrscheinlich teamintern war.
Aber wie geil ist denn das, dass er überhaupt da ist, ne? Also, der ist offensichtlich noch nicht fertig nach der Olympianummer. Da hat er sich verletzt, darf man auch nicht vergessen. Ja. Also ist er jetzt nicht topfit. Das ist auf jeden Fall schon mal ein starkes Zeichen, ne? Ralf hat es ja schon gesagt, er ist nicht mehr der Jüngste, so viel hat er nicht mehr vor sich. Und dann einfach zu sagen, ey, nach so einer Saison mit einem Olympiaturnier, mit Playoffs, also
mit ist jetzt Playoffs, Spieler, das ist ja das, ne?
Ich mach das, ich fahre zu der WM. Ralf hat es ja gerade gesagt, nicht nur der Ralf sieht das ja so, sondern viele Spieler sehen es ja auch so. Naja, gerade in den Olympiajahren ist das WM-Turnier jetzt nicht ganz so reizvoll, aber ein Sidney Crosby ist da am Start. Das ist jetzt auch nicht in Nordamerika, das Turnier ist jetzt nicht, dass er sagt, das ist in Kanada oder in den USA, sondern Reisestress in die Schweiz und der ist am Start. Starkes Zeichen. Ich finde, da sagt jemand, ich bin dieses Jahr noch nicht fertig und bin nicht damit einverstanden, wie das Jahr gelaufen ist. Hier muss noch ein Titel her. Also mich freut's.
Absoluter Charakterspieler, finde ich auch, Sidney Crosby, und ja, jede Weltmeisterschaft oder jedes Turnier insgesamt kann froh sein, da den Crosby dabei zu haben. Aber trotzdem, ich fand es tatsächlich interessanten Move, den man da gesehen hat. Und deswegen wollte ich das auch mit reinbringen. Wir schauen jetzt auf die NHL Conference Finals und wir schauen zuerst zu der Begegnung, die schon feststeht zum Zeitpunkt der Aufnahme. Nämlich, Ralf, dein Team gegen die Vegas Golden Knights. Also deine Einschätzung zu Colorado. Du hast vorher im Vorgespräch gesagt, du hast jedes Spiel natürlich live gesehen von Colorado. Also vielleicht kurz der Weg 4-0 gegen die LA Kings in der ersten Playoff-Runde, Marco, da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Dann in Runde 2 4-1 gegen Minnesota. Das ist so der Weg von Colorado, Ralf.
Ja. Durchaus korrekt wiedergegeben. Ich würde jetzt gar nicht groß immer auf die ersten Runden eingehen. In dem Fall können wir es gerne tun, weil nun mal der Marco LA-Fan ist. Aber ich sag mal, LA hatte den Gameplan hinten sicher und körperbetont spielen. Hat auch gut geklappt, tatsächlich. Die haben es extrem schwer gemacht. Erstes Spiel, glaube ich, Mitte, zweite Drittel, das 1-0 gefallen.
Ich glaube, im letzten Drittel. Im ersten Spiel, ich meine, es ist relativ spät das Tor gefallen.
Nee, Mitte zweite Drittel ist das 1-0 gefallen. Und im zweiten Spiel ging es sogar nach in die OT. Und dann in LA waren das etwas entspanntere Spiele für mich als Zuschauer zumindest. Aber Fakt ist, 5 gegen 5 hat LA eigentlich scoring-technisch nicht stattgefunden. Die haben zwei Tore, 6 gegen 4 und dann so noch ein Powerplay. Die haben auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel in Special Teams, was heißt viel, die Tore, die sie gemacht haben, in Special Teams gemacht. 5 gegen 5 kam da nicht viel. Dementsprechend war das ein Sweep. Aber LA, meiner Meinung nach, weitaus besser gespielt, als ich erwartet habe. Minnesota können wir gerne direkt anknüpfen. Marco kann ja gleich gerne noch was sagen. Da war ich dann ein bisschen pessimistischer, weil die haben gegen die Dallas Stars relativ gut in 6 Spielen gewonnen. Wallstedt hat da überragend gespielt. Erstes Spiel ging 9-6 aus. Da war schon mal alles über den Bord geworfen. Von da an lief es eigentlich ganz gut. Mit dem Unterschied, dass man da dann auswärts das erste Mal eine Reise bekommen hat, verdient. In der Serie hat tatsächlich immer der gewonnen, der es auch verdient hat, meiner Meinung nach. Dementsprechend hat man dann nach 5 Spielen gewonnen. Spiel 5 zu Hause. Man hat in dem Cup-Jahr 2022 alle Serien auswärts zugemacht. Man hatte zweimal in der zweiten Runde gegen St. Louis und im Cup-Finale gegen Tampa Bay zweimal in Spiel 5 die Chance zu Hause und hat zweimal katastrophal das Ding verloren. Dementsprechend dachte man dann schon, und dann lagen die auf einmal 3-0 hinten und ein Tor wurde nicht gegeben, also theoretisch 4-0 hinten und du dachtest, was machten die da? Ja, und dann gab es halt dieses relativ epische Comeback mit dem Tor von McKinnon kurz vor Schluss und dann im OT-Winner. Ja, jetzt steht man in der nächsten Runde. Ist okay, leider relativ viele, vor allem in der Verteidigung, verletzt. Hoffen, dass die alle fit sind. Aber bei Vegas, die sind jetzt auch nicht topfit. Ich habe gerade noch frisch gelesen, dass Mark Stone wohl die ersten 1-2 Spiele ausfallen dürfte. Der hat
ich auch gelesen.
2021 hat Vegas gegen Colorado gespielt, in der zweiten Runde 2-0 geführt und dann 4 Spiele hintereinander verloren. Und da hat Mark Stone doch arg McKinnon aus dem Spiel genommen. Der hat das damals wirklich leider ziemlich gut gemacht. Hat auch selber einen Overtime-Winner gemacht. Wenn der jetzt ausfällt, wäre für Vegas natürlich auch nicht bombastisch gut. Aber die sind durchweg gut besetzt mit Eichel, mit Mahner. Carter Hart im Tor hat leider ziemlich, ziemlich gut zugelegt. Ist halt eine gute Truppe. Dementsprechend, bleibt spannend. Mittwochnacht geht's los. Ich hoffe natürlich, man gewinnt die ersten beiden Heimspiele und dann von da an weiter. Wenn man jetzt schon 1 an Vegas abgibt, wird's schwierig. Aber was soll ich sagen, ne? Nach 8 Siegen, einer Niederlage, sollte ich durchaus positiv in die Zukunft schauen.
Das ist, glaube ich, auch Marco, kurze Statement von dir zu der Leistung der Kings. Finde es ganz interessant. Also klar, so ein Ergebnis mit 4-0, ein Sweep, es sagt ja nicht alles aus über eine Serie.
Nee, es sagt nicht alles aus. Das ist natürlich, das war zu erwarten, ne? Das ist, man hat natürlich immer die Hoffnung, dass man zumindest ein Spiel irgendwie klauen kann. Aber dass die Serie in Colorado ging, das war ja, ich sag mal, in dem ja, etwas interessanteren Wildcard-Rennen im Westen, wo man aber das Gefühl hatte, der Platz um den letzten Wildcard-Spot hinter Utah war ja dann doch auch wieder so eine Art Schneckenrennen, ne? The best of the rest. Aber so gut war der Rest dann auch am Ende einfach nicht, dass die Mannschaft, die da noch reinrutscht, schwer haben wird gegen Colorado, war klar. Die Kings haben das gemacht, was sie ja, was sie können. Ich habe das ja schon mal mitten in der Saison gesagt. Die Kings Verteidigung ist in meinen Augen überhaupt nie das Problem gewesen in der Saison, weil da wird ziemlich viel Hate für Cody Ceci und den Edmundson. Da sind Pylonen und all sowas. Also ich fände, verteidigungstechnisch kann man LA über die ganze Saison eigentlich gar nicht so viel vorwerfen. Die Gegentor-Geschichte war in der Regular Season gut. Die war gegen Colorado auch vor allen Dingen die ersten beiden Spiele sehr, sehr gut. Also wenn man da gesagt hätte, du kriegst in zwei Spielen in Colorado erstmal nur 4 Gegentore, das ist, finde ich, absolut in Ordnung bei der besten Truppe, auf die man da treffen kann. Aber wie gesagt, wenn du dann auch jeweils nur eins schießt, das ist dann einfach zu wenig, um weiterzukommen. Das ist einfach das Problem, was du in der Regular Season hattest, was die Kings ja seit Jahren haben, ne? Das Problem haben die ja selbst in ihren Cup-Jahren gehabt, dass das nie eine Mannschaft gewesen ist, die es nach vorne gegangen ist. Da hat es aber immer gereicht, da war es immer ein Tor mehr als der Gegner. Aber seit Jahren hat man jetzt die Problematik, dass viele von diesen Ein-Tor-Spielen zum Gegner fallen. Und ja, dementsprechend, ich bin gespannt auch, wie es in LA weitergeht. Trainerfrage ist noch nicht geklärt und ja, Kopitar nicht mehr dabei. Das wird natürlich nächstes Jahr jetzt spannend. Ein bisschen geht das Gesicht verloren. Drew Doughty jetzt auch dann in seinem letzten Vertragsjahr in der kommenden Saison. Die Kings, wie man sie kannte, wird es in der Zukunft nicht mehr geben. Ich bin echt gespannt, was da so in der Offseason geht. Dreht sich jetzt wieder ein bisschen Richtung Rebuild, was natürlich hart ist, wenn du einen Brent Clark oder einen Quinton Byfield halt dabei hast. Oder findet man irgendwie durch irgendwelche Free-Agent-Geschichten oder im Draft durch irgendwelche Tauschgeschäfte doch noch den einen oder anderen, der dabei ist. Ich meine, jetzt rede ich wieder so pessimistisch, ne? Fiala wird wieder gesund sein, ein Kempe ist dabei. Also du hast natürlich auch gute Spieler dabei, aber es ist tatsächlich ein Problem. Und ich würde mir wünschen, als Kings-Fan tatsächlich, ich glaube, die erfolgreichen, ich nenne sie jetzt mal Dean Lombardi-Zeiten als GM, wo die Handschrift immer noch so ein bisschen zu erkennen ist, dadurch, dass Kopitar, Doughty einfach so unfassbar wichtige Spieler für die Kings sind. Es braucht jetzt tatsächlich mal wieder eine andere Handschrift, einen anderen Spielstil, so ein schweres Wort. Und hier muss tatsächlich mal was passieren, weil ich glaube, dieses Shutdown-Hockey mit wir gucken mal einfach, wir machen das Spiel kaputt und hoffen dann am Ende einen mehr zu machen als der Gegner, das kannst du verkaufen, wenn es erfolgreich ist, aber wenn es jetzt wie in den letzten Jahren immer in der ersten Runde der Playoffs fürs aussorgt oder du die Playoffs gar nicht erst erreichst, dann wird das sehr, sehr schwer, der Fanbase weiter zu vermitteln. Da muss sich jetzt was tun und danach schreien die da in Nordamerika halt auch.
Da angeschlossen die Frage, Marco. Ich kenne da noch so ein anderes Team, das in den letzten Jahren immer mal wieder in der ersten Playoff-Runde ausgeschieden ist und ich habe so das Gefühl, dass sich das da so ein bisschen auch kopftechnisch manifestiert hat, dass diese erste Playoff-Runde, ja, dass das einfach irgendwie so eine richtige Hürde ist. Hat man das Gefühl in LA auch mittlerweile?
Ich denke schon. Also das ist, also man hat das schon seit zwei Spielzeiten, hört man schon, ja, wir qualifizieren uns, also in den Fan-Kommentarspalten, sage ich mal, wir qualifizieren uns eh wieder irgendwie für die Playoffs, aber dann ist in der ersten Runde Schluss. So, und also der Glaube, dass man da so durchziehen kann, der ist nicht da. Ich sag mal, LA ist aber traditionell nie eine riesen Playoff-Mannschaft gewesen. Also die hatten ihre Runs 93, 2012, 2014 halt, und 2013, da ist es dann tatsächlich mit vielen Verletzten im Conference-Final da runtergegangen, aber ansonsten kann ich mich jetzt auch sowieso insgesamt als Kings-Fan nicht an sonderlich viele erfolgreiche Playoff-Serien erinnern, die es da gab. Ne? Dann hat man mal die zweite Runde geknackt, aber irgendwie, dass man sagt, ja, das ist, also wie gesagt, 93, Stanley Cup-Finale 2012, Cup-Sieger 13, Westfinale und 14 wieder Cupsieger, aber ansonsten war das nie ein Team, was irgendwie immer um den Westen gespielt hat oder so. Ne? Die gewinnen auch nie die Division, also die Kings sind immer traditionell eine Mannschaft, die irgendwie sich, wenn sie in die Playoffs kommt, irgendwie reinkommt und dann mal gucken halt so. Und deswegen, so langsam braucht man da tatsächlich ja, wieder einen neuen Ansatz, würde ich sagen. Aber ich bin gespannt. Auch man liest auch, vielleicht bleibt auch DJ Smith, bekommt den Interimstrainer verlängert, was natürlich auch, ich finde, kein gutes Zeichen wäre, über eine Saison hinaus zu sagen, du bist immer noch der Interimstrainer, wir haben nichts Neues gefunden. Oder man nimmt ihn einfach diesen Titel weg und sagt, du bist jetzt der Head Coach. Fände ich schon besser, als diesen Interims-Tag zu haben, weil, wie gesagt, wie soll das jemand motivieren? Entweder bin ich der Headcoach oder ich bin es nicht. Wir sind jetzt nicht bei einem Trainerwechsel mitten in der Saison. Ich bin gespannt. Wie gesagt, eigentlich müsste mal jemand kommen, der sagt, wir versuchen mal einen völlig anderen Spielstil und
Spielstil. Ja,
weiß ich nicht, kann ich heute nicht aussprechen. Montags. Und
Style of Play.
Yes, of course. Das will ich direkt so weitermachen. Es ist, wie gesagt, es wird mal Zeit, dass sich in LA was ändert. Die Chance sehe ich tatsächlich, wenn nächstes Jahr der nächste große Vertrag ausläuft, dass man tatsächlich mal einen Cut macht. Auch wenn das vielleicht in den ersten Jahren erstmal nicht erfolgreich wird. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Wie gesagt, das Talent ist da. Ne? Wenn Quinton Byfield den nächsten Schritt nimmt, Brent Clark sich weiterentwickelt, Fiala gesund ist, Kempe gesund ist, da ist auf jeden Fall Potenzial da. Ein, zwei gute Spieler dazu holen und dann einfach mal schauen. Aber die sind raus. Lasst uns lieber weiter über Playoffs sprechen.
Ja, ein Team, das weiter drin ist, sind die Vegas Golden Knights. Kann man, glaube ich, auch offen sagen, eins eurer absoluten Lieblingsteams, Marco. 4-2 erstmal in der ersten Playoff-Runde gegen Utah, wieder 4-2, dann in der nächsten Runde gegen Anaheim und jetzt, wie gesagt, im Conference-Finale gegen Colorado. Wir haben ja auch ein paar Wochen, als wir so ein bisschen vorausgeblickt haben, schon so ein bisschen predicted. Also vor allem auch dieses Duell. Ist es denn dann tatsächlich so klar gewesen jetzt auf der Seite der Golden Knights, Marco?
Dass die da stehen, wo sie jetzt stehen? Oder?
Ja.
Ja, also das ist, also, wie gesagt, wir haben ja kein Problem an uns an und für sich damit, ne? Also wir haben, wie der ein oder andere Spieler behandelt worden ist, haben wir mal kritisch angemerkt. Und ansonsten würde man, wenn man jetzt auf die andere Serie, die noch nicht entschieden ist, schaut, wo auf den Gewinner heute Nacht warten, zwei Fanbases, die wirklich dunkle Jahre durchschritten haben, das erdet, da freut man sich. Also ich freue mich mit jedem Montreal-Fan, ich freue mich mit jedem Buffalo-Fan, wenn die heute Nacht weiterkommen. Bei Vegas ist das natürlich so, ne, man hat so ein bisschen das Gefühl, ihr kennt das ja auch gar nicht anders. Einmal die Playoffs nicht geschafft, aber auch jetzt nicht sang- und klanglos untergegangen, sondern von Anfang an Erfolg. Ja, wie gesagt, das ist so, man denkt sich, um zu sehen, ist das wirklich eine vernünftige NHL-Franchise, können die auch mal zwei, drei Jahre irgendwie unten mitspielen und da kommen trotzdem noch Leute hin. Das ist ja unser einziger Kritikpunkt, den wir da haben. Die haben sich jetzt gegen zwei sehr, sehr gute Mannschaften durchgesetzt, gegen zwei sehr, sehr junge Teams. Utah als auch Anaheim wird uns in der Zukunft noch viel, viel Freude machen oder uns total auf den Piss gehen in meinem Fall. Aber das ist total verdient. Mich interessiert ja, wie du das siehst, wer hier der aktuelle Topscorer der Playoffs ist. Jemanden, den man bei so einem anderen Team, was in der ersten Runde mal ausscheidet, gesagt hat, dass er gar keine Playoffs kann. Tapetenwechsel, da ist er. Das ist, vielleicht, ich stelle einfach mal die These in den Raum, vielleicht passt Mitch Marner auch einfach bombastisch zu Vegas, denn die Vegas-Erfolgsstory ist ja sowieso die Ausgestoßenen, die woanders keiner mehr haben wollte. Das ist ja eigentlich, passt der wie ein neues Kapitel sehr, sehr gut in die Historie von den Vegas Golden Knights und ist da auch wieder jemand, der quasi vom Hofe getrieben worden ist und in einem anderen Königreich jetzt sein Glück findet und fantastische Playoffs macht und ein Jahrhunderttor erzielt hat. Das muss man ja wirklich mal neidlos anerkennen, das Tor gegen Anaheim. Das ist ja granatenstark. Also das ist jeder, der da nur der nur mal gesagt hat, ich mag Eishockey, der das Tor sieht, muss einfach sagen, das ist ja geiler geht's nicht mehr. Hammer. Und dementsprechend, ja, ich hätte mir mal für Vegas gewünscht, ein, zwei Jahre nicht da oben zu sein. Jetzt sind sie wieder im Conference-Finale, müssen zum Glück gegen die Colorado Avalanche spielen und werden da hoffentlich geerdet. Aber der Ralf wird uns gleich ein paar Gründe sagen, warum das auf jeden Fall ein Teil der Tränen der Colorado Avalanche wird. Und dann kommt Vegas vielleicht sogar ins Finale. Aber mal schauen. Aber ja, ist eine gute Truppe und ja, die haben gutes Hockey gespielt jetzt in den Playoffs und sich gegen zwei starke Teams durchgesetzt.
Alf, wie siehst du den Weg der Vegas Golden Knights? Also vielleicht ein, zwei Worte zu Mitch Marner auch noch. Ich habe es schon seit seinem Wechsel gesagt. Also ich persönlich gönne ihn das, weil ich glaube, wir wissen alle, was das für ein fantastischer Spieler ist. Und es ist vielleicht auch so ein bisschen Ausdruck dessen, dass es halt einfach auch auf Teammates ankommt, auf ein Gesamtkonstrukt, also jetzt nicht auf einzelne Teammates, sondern einfach ein Gesamtkonstrukt eines Teams, ob einzelne Spieler eben funktionieren oder nicht. Und das war halt in Toronto nicht der Fall über die letzten Jahre hinweg. Und das ist halt was man in Vegas halt so auch ganz positiv vorgefunden hat von seiner Seite. So würde ich jetzt mal interpretieren. Deswegen, ja, wie siehst du die Vegas Golden Knights, Ralf? Und vielleicht auch auf dieses Tor von Mitch Marner angesprochen oder generell seine Playoffs, ist ja wirklich krass. Aber auf der anderen Seite, sehr überraschend ist es ja trotzdem nicht, oder? Weil, wie gesagt, wir wissen ja alle, was für ein fantastischer Spieler er ist.
Ja, definitiv. Passt wahrscheinlich tatsächlich besser nach Vegas, wo einfach auch der Druck überhaupt nicht da ist. Nicht, also zumindest nicht so wie in Kanada oder speziell in Toronto. Ja. Grundsätzlich, ja, die haben 2x4-2 gewonnen, aber die stellen den Topscorer mit Marner, den besten Torschützen mit Dorofeev und den besten Vorlagengeber mit Jack Eichel. Ja, im Endeffekt, die erste Serie gegen Utah war Utah eigentlich am Anfang besser, muss man ganz ehrlich sagen. Die haben auch 2-1 geführt in der Serie. Und dann kam halt das, was Vegas so unglaublich gut kann, so eine Serie halt irgendwie in die Länge ziehen und das Team, den Gegner halt irgendwie mürbe machen. Ja, und dann kam halt in dem Fall noch dazu, dass Vemelka, der Goalie der Utah Mammoth quasi mäßig gut gespielt hat. Dann haben sie halt 3 Spiele hintereinander 5 Buden gemacht und sind weitergekommen. Anaheim war für mich überraschend, dass sie da standen, wo sie standen. Also gegen Edmonton passte das noch, aber gegen Vegas war mir relativ klar, dass das Schluss ist. Dafür waren sie einfach zu unerfahren und haben auch teilweise echt miese Gegentore bekommen, teilweise. Dementsprechend steht Vegas jetzt, ja, verdient da, wo sie stehen. Ich hatte das schon gesagt, Carter Hart ist leider ziemlich, ziemlich rund gelaufen. Die letzten Wochen, der spielt ziemlich gut. Generell muss man sagen, Vegas hatte in der Regular Season, er war jetzt nicht besonders überragend. In jeder anderen Division, wenn es nicht die Pacific gewesen wäre, wären sie auch irgendwo Wildcard oder so gewesen vielleicht. In der Pacific waren sie halt weit, weit vorn. Aber man muss dazu sagen, nachdem John Tortorella übernommen hat, läuft's halt ziemlich gut. Das darf man nicht vergessen. Ist ein gutes Team. William Carlson ist da. Hat das ganze Jahr quasi verletzt ausgesetzt. Howden ist da. Der hat auch viel verletzt ausgesetzt. Sind zwei wichtige Spieler. Gerade zwei Wegespieler, sage ich mal, mit Carlson. Der ist schon ein ziemlich wichtiger Faktor. Ja, und vorne mit Marner, Eichel, Dorofeev und wie sie alle heißen. Hörtl zum Beispiel. Hat jetzt noch nicht wirklich zu seinem Spiel gefunden, ist halt auch schon ziemlich alt. Muss man mal gucken. Ist auch immer für vieles gut. In der Verteidigung hat man jetzt halt nicht mehr Pietrangelo zum Beispiel, aber man hat ja immer noch ziemlich gute Verteidiger, gerade so die Top 2, 3 Verteidiger. Sind alles gestandene, gute, erfahrene Menschen. Dementsprechend ist die Truppe leider ziemlich gut besetzt. Mit Tortorella hinter der Bande. Jemand, der anscheinend da auch die richtigen Fäden zieht. Also es wird eine schwierige Nummer.
Ich muss mal ganz, ganz ehrlich sagen, dass ich das sehr hart finde mit dem Zweitrunden-Pick, der Vegas jetzt weggenommen wird.
Ja, ist, wenn es so in den Regeln steht, ich habe keine Ahnung. Ich kenne die Regeln tatsächlich in der Form nicht ganz so ausgiebig. Schon gar nicht, was Medienpräsenz von Teams nach Playoff-Spielen angeht. Aber wenn das irgendwo verankert ist, dass ein Team sich nach so einem Playoff-Spiel den Medien stellen muss, und wenn das irgendwo halt steht, dass das Pflicht ist und die es nicht gemacht haben, und man hat ja auch gelesen, dass die NHL oder wer auch immer dafür verantwortlich ist, auch durchaus mehrfach gesagt hat, dass die Vegas, wie sagt man, ermahnt haben. Also sie haben es jetzt nicht gemacht so, ey, ihr habt einmal eine Pressekonferenz verpasst, ihr kriegt den Zweitrundpick weggenommen, sondern die haben sie angeblich mehrfach ermahnt und haben dann gesagt, ja, ihr habt es nicht gemacht, also müsst ihr Strafe zahlen und der Zweitrundpick ist weg. Wobei man dazu sagen muss, der Zweitrundpick ist irgendwo der 58. Pick oder so. Also die Chance, dass da ein richtig gestandener NHL-Spieler rauskommt, ist A, gering. Und B, sprechen wir über Vegas, die interessiert die Picks oder die Draft-Picks, ob sie jetzt die Picks sind oder die gepickten Spieler, sowieso meist nicht. Ich weiß nicht, ich glaube, haben die überhaupt irgendeinen Erstrundenspieler noch von sich selbst oder haben die alle weggegeben? Ich bin mir gerade nicht sicher, zumindest haben sie es eigentlich immer gemacht. Ja, und zu deiner Anfangsthese, ich weiß nicht, habe ich da gerade schon gesagt, die standen in, das ist jetzt die 9. Saison und die stehen jetzt zum 5. Mal im Conference-Finale und standen 4-mal nicht im Conference-Finale. Also kannst du dir vorstellen, dass ich da deiner These gerne unterschreiben mag und sage, den könnte man mal, die haben einmal die Playoffs verpasst, aber wenn du in 9 Jahren 5-mal im Conference-Final stehst, dann kann man auch nicht erwarten, dass die Fanbase da irgendwo vernünftigen Bezug zur Realität hat. Mhm. Klingt jetzt ein bisschen böse, aber bezogen auf Buffalo, die 13 Jahre gar nicht in den Playoffs waren.
Ja, da könnte man natürlich jetzt böse nachfragen, was sagt das über die Conference generell aus? Ohne jetzt die Leistung der Vegas Golden Knights zu schmälern, ne? Aber wir sind ja in der NHL gewohnt, dass diese Kräfteverhältnisse schon ein bisschen ausgeglichener sind, auch innerhalb der Conference.
Wenn man das aber mal sieht, also ich erinnere mich immer so an die Zeit, wo Colorado halt das erste Mal richtig gut war, oder halt auch ein bisschen danach, so um die Ende 90er, Anfang 2000, da hattest du immer im Westen Dallas, Detroit, Colorado, St. Louis noch manchmal. Und jetzt, wenn man jetzt mal guckt, seit 2020, das war dieses Covid-Jahr, hast du im Conference-Finale Edmonton, Colorado, Vegas und Dallas, die 4 Teams, in jeglicher Kombination, sonst kein einziges anderes Team.
Ja.
Und das ist schon irgendwo komisch.
Marco, wie ist da deine Meinung dazu?
Ja, auf jeden Fall. Das ist, was heißt Meinung? Das ist, es ist tatsächlich Zeit für eine Wachablösung, ne? Wie gesagt, also vielleicht brauchen wir ein Anaheim, vielleicht brauchen wir ein San Jose, die da mal wieder frischen Wind reinbringen. Oder oder Utah Mammoth, die einfach wieder mal frischen Wind reinwehen und das auch tun werden. Das ist ziemlich sicher, dass das in den nächsten Jahren nicht mehr so aussieht.
Und wenn Bill Guerin in Minnesota nicht komplett in Sack haut, dann wird er da auch einiges reißen, weil die Truppe, die war schon ziemlich gut. Die haben jetzt mit Erickson Ek und Jonas Brodin 2 extrem wichtige Spieler vermisst. Extrem wichtig, muss man dazu sagen. Gerade Erickson Ek ist einer der besten defensiv und für die auch der Nummer 1 Center. Wenn die fit gewesen wären, wäre die Serie garantiert nicht über 5 Spiele gegangen, sondern locker über 6 oder 7. Wer weiß, wie es ausgegangen wäre. Und jetzt mit Quinn Hughes, wenn er da den Vertrag irgendwie zustande kommt, dann wird ihm zwar auf lange Sicht die 17 Millionen für Kaprizov irgendwo in den Hintern beißen, aber im Endeffekt hat er dann ein gutes Gerüst, also mit denen ist definitiv zu rechnen, das kann ich nach der Serie mit Fug und Recht behaupten.
Dann schauen wir mal direkt auf das Conference-Finale. Marco, wie schätzt du es ein und was ist so dein Tipp Colorado gegen Vegas?
Boah, weil ich beim letzten Mal so unfassbar gut getippt habe. Also ich glaube,
darum geht es ja nicht.
Ja, aber das ist schon peinlich.
Peinlich ist bei uns gar nichts. Also auf dem Niveau, auf dem wir uns befinden, ist alles möglich.
Also es sieht so aus, dass Colorado erste Runde gesweept hat und dann, Ralf sagt das ja gerade auch, wie stark Minnesota ist, aber 4-1 gegen Minnesota hat mich schon überrascht. Also die wissen auf jeden Fall, wie man die Spiele nach Hause bringt. Haben eine Reise bekommen, Ralf hat es ja vorhin angesprochen, kamen dann aber im nächsten Spiel sofort wieder. Das ist eine unfassbare Qualität. Ich meine, dieses lustige Vergleichsvideo von Olympia, Tor nicht gemacht, McKinnon.
Ja, stimmt.
Selber Winkel, deutlich schwerere äußere Umstände und das Ding ist drin. Ich glaube, die haben einfach, was wir gerade über Sidney Crosby gesagt haben, noch was zu beweisen. Die machen es aber allerdings auf der Bühne der NHL und nicht der Weltmeisterschaft. Und ich glaube, dass Nathan McKinnon mit seiner Art, sein Team anzutreiben, dass dieses Jahr wieder bis ins Finale schaffen wird. Und ich glaube, dass es wieder ein 4-2 gibt, also ein altbekanntes Ergebnis für Vegas, aber diesmal andersrum und dass Colorado sich in 6 Spielen einfach durchsetzen wird.
Colorado in 6, Ralf.
In 6 Spielen.
Ja, ich hoffe, sie setzen sich generell durch. In 6 klingt für mich auch ganz okay, weil sie zumal auswärts ziemlich stark waren dieses Jahr. Sie haben zwar das eine Spiel, was sie verloren, in Minnesota verloren, aber grundsätzlich sind sie auswärts schon echt gut drauf. Schwierig. Über Vegas habe ich gerade schon ziemlich viel gesprochen, über Colorado jetzt noch nicht ganz so viel. Wie gesagt, Verletzungspech. Makar scheint die Schulter kaputt zu haben. Das wäre natürlich unfassbar blöd. Darüber hinaus hat gegen Minnesota, oder ich glaube, Manson ist gegen L.A. im dritten Spiel schon raus, ist dann gegen Minnesota, glaube ich, erst im vierten Spiel zurückgekommen. Als er zurückkam, ist Sam Malinsky ausgefallen. Also sie haben jetzt nie gegen Minnesota mit der kompletten Verteidigung gespielt. Da im Spiel 5 hat zum Beispiel einer aus der AHL, Jack Eshorn, gespielt, der hat 3 Minuten gespielt. Da kann man sich dann auch schenken. Da kann man auch lieber gar keinen aufstellen. Das sollte dringend vermieden werden. Dann haben sie so Wedgwood, Blackwood immer ein bisschen hin und her getradet, was die Goalie-Position anging. Wedgwood aber wesentlich mehr gespielt. Wenn der jeweils andere dann reinkam, hat er gut gespielt. Dementsprechend ist es ja eigentlich egal. Ich hoffe, man kann Carter Hart in ersten 1-2 Spielen ein bisschen unter Druck setzen, bisschen warm feuern und dann, ja, Colorado hat einen Rekord aufgestellt mit den meisten, die Anzahl an Scorern. Also ich glaube, da haben in der Minnesota-Serie, ich glaube, 16 oder 17 verschiedene Spieler ein Tor gemacht. Und das ist halt der springende Punkt. Das hat die letzten Jahre gegen Dallas, sind zweimal hintereinander gegen Dallas rausgeflogen und da war immer das Problem, dass du eigentlich keine Tiefe im Kader hattest. Und wenn du 17, ich bin mir nicht sicher, ob 16 oder 17, Goalscorers quasi hast, dann ist es ja ein gutes Zeichen, dass du relativ viel Tiefe im Kader hast, weil auch gerade das 3-2 gegen Minnesota, das ist viel, 3 Minuten 33 vor Schluss, da hieß es schon so, jetzt müssen wir, sonst wird's nichts. Da stand es halt noch 3-1, ja, und das Tor hat Jack Drury gemacht, weil Jared Bednar hat nachher in der Pressekonferenz auch gesagt, normalerweise schickst du am Ende mindestens deine erste, wenn nicht deine vielleicht zweite Reihe drauf, aber die Reihen kommen halt drauf. Aber der hat gesagt, das sind die Jungs, die uns teilweise die Tor gemacht haben. Das 3-1 war auch von der vierten Reihe. Also das 1-3. Dann hat er gesagt, dann setze ich die vorne rein, weil wenn die unsere Tore machen, warum sollen sie nicht 3 Minuten vor Schluss unsere Tore machen? Hat er dann auch geschafft. Klar, das letzte hat dann McKinnon gemacht mit dem überragenden Schuss. Ich konnte mich auch gar nicht freuen, weil ich das überhaupt nicht realisiert habe, was da passiert ist. Und ich dann gedacht habe, hoffentlich war da kein Abseits oder so. Lange Rede, kurzer Sinn, wenn McKinnon vorne, beziehungsweise die Stars vorne ganz gut spielen, die Tiefe weiterhin so mitzieht, die Verteidigung gut scored und man hinten einigermaßen souverän steht, dann ist man eigentlich ganz gut drauf. Und nach diesem 0-3, das 3-3 und dann den Overtime-Winner zu Hause in Spiel 5 müsste eigentlich auch relativ viel Euphorie mitnehmen. Leider, meiner Meinung nach, hat es ein bisschen lang gedauert, bis die Serie startet. Ich hatte mir ein bisschen gehofft, gut, Vegas war jetzt auch nur eine Nacht später, aber dass die Serie jetzt vielleicht nicht Mittwoch, sondern vielleicht heute Nacht anfängt. Aber so ist es. Konnten sich beide Teams ein bisschen ausruhen und gucken, wem die Ruhe mehr gebracht hat. Ich hoffe natürlich Colorado und ja, dann bleibe ich mal bei Colorado in 6.
Also beide gleiche Tipps. Ich hoffe, dass es tatsächlich, deswegen mein Tipp, also auch Colorado tatsächlich, einfach weil es auch konstantere Saison war und ist. Aber ich hoffe, dass es in Spiel 7 geht, dass wir da so einen richtigen, ja, dass wir haben so wenige, also wir haben ein Spiel 7 jetzt in den Playoffs gehabt oder haben jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme. Deswegen gehe ich davon aus, oder ich hoffe, dass es in Spiel 7 geht. Das ist natürlich jetzt für deine Nervenreif nicht so gut wahrscheinlich, aber wäre natürlich nee. So für einen neutralen Zuschauer das Schönste, aber ich gehe auch davon aus, dass Colorado das zieht. Wir schauen auf die andere Seite rüber und sprechen erstmal über das Team, das zum Zeitpunkt der Aufnahme schon sicher im Conference-Finale ist, nämlich Carolina. Und den Weg können wir relativ schnell abschließen. 4-0 gegen Ottawa, 4-0 gegen Philadelphia. Ralf, ja, es ist souveräner geht's ja eigentlich nicht, ne?
Nee. Aber hier kommen wir. Das ist direkt mal, bringe ich mal den ersten Punkt, weil ich gerade damit im Westen abgeschlossen habe. Da kommen wir jetzt definitiv zu dem Faktor Rest versus Rust. Also, ja. Ne, ob die Erholung das irgendwie, ob das gut getan hat oder eher, dass sie eingerostet sind. Aber die sind schon ziemlich gut. Das Einzige, wo ich vielleicht sagen würde, war ein bisschen leichter Weg, weil bei Ottawa war ich schwer enttäuscht, also sehr enttäuscht. Und Philadelphia, die hätten in der ersten Serie schon gar nicht gegen Pittsburgh spielen dürfen. Das hatten wir alles am Anfang mit der Tabellenkonstellation. Das hätte eigentlich gar nicht so kommen dürfen, wie es war. Und die waren in der zweiten Runde auch einfach überhaupt nicht richtig da. Also die waren eigentlich, hätten da gar nicht hingehört, bin ich ganz ehrlich. Ich mag die Flyers eigentlich. Soll jetzt auch gar nicht böse gemeint sein, aber
rein leistungstechnisch
spielerisch gehörten die da einfach nicht hin. Sind wir ganz ehrlich. Und dementsprechend hat Carolina das gut gemacht. Die Stars sind jetzt gar nicht so abgehoben. Also scoring-technisch gut, die hatten nur 8 Spiele, aber Taylor Hall ist Topscorer. Was bezeichnend ist, sind die Goals Save Above Expected, also die, ja, habe ich schon mal erklärt, ist immer, im Englischen ist es so einfach,
ja.
Das sagt ja schon, die Statistik sagt es ja, aber im Deutschen ist es halt Schüsse oder Dinge, die gehalten werden, obwohl es eigentlich ein Tor hätte sein sollen.
Ja. Hört sich da im Englischen Frederick einfach Anderson. Eleganter an. Das ist ja, selbst erklärt.
Definitiv.
Ja.
Da steht Frederick Anderson mit 13 ganz weit vorne.
Ja.
Zum Vergleich, Jakub Dobis von den Canadiens steht bei 6,9, Alex Lyon von den Sabres bei 3 und danach gehen wir schon Richtung 0. Das heißt, 13 bei 8 Spielen ist schon ein kranker Wert, muss man einfach sagen. Dementsprechend, wenn der so weitermacht und dazu dann halt dieses der Faktor Ruhe oder erholt, sagen wir es mal so, erholt. Und dass sie gut besetzt sind und gut drauf sind, müsste es schon mit dem Teufel zugehen, wenn das in der nächsten Runde schief geht, weil die Sabres, da kommen wir sicherlich gleich zu, aber die Sabres hatten 6 und 7 Spiele und die Canadiens haben sogar 7 und 7 Spiele. Also die, wer jetzt auch mal weiterkommt, hat 13 beziehungsweise 14 Spiele gemacht und Carolina hat 8 gemacht. Also wir reden hier über einen Unterschied von 5 bis 6 Spielen und das ist in den Playoffs schon echt ein Brett. Das ist eigentlich eine ganze Serie, die da fehlt.
Mhm.
oder wo das Team, der Gegner halt eine ganze Serie mehr gemacht hat.
Ja. Ja, es ist schon auch interessant, Marco, ne? Also wir haben schon Carolina schon auch, glaube ich, richtig analysiert, aber dass die da so stark sind, weiß nicht. Also lag es tatsächlich auch ein bisschen an den Gegnern. Also bei Philadelphia fiel mir vor allem auf, also klare Geschichte. Bei Philadelphia war es eher so die Social Media Abteilung, finde ich, die da wirklich Playoff-reiche Leistungen geliefert hat, vor allem wenn man Critty immer mal wieder gesehen hat.
Ja, da sind sie ja sowieso stark drin, die Flyers. Aber ich fange mal vorne an. Ja. Erstmal, ja, war das ja meine Bold Prediction, dass Ottawa die Carolina Hurricanes rausschmeißt, was ja grandios in die Hose gegangen ist.
Du hast es dann erwähnt noch, jetzt, ne? Ich habe nichts
ja,
gesagt.
Ja, aber ich stehe dazu.
Ja, aber sie waren ja wirklich auch unter Wert, Ottawa. Also da haben wir schon wirklich auch mehr erwartet und auch, dass das Team ein bisschen weiter ist. Das kann man vielleicht schon sagen.
Ja, wobei natürlich von der Regular Season davon auszugehen war, dass die Hurricanes sich durchsetzen. Ne? Es war so ein, ja, ich schmeiß jetzt mal den ja, hier, den, wenn das dann hinterher stimmt, dann kann man sagen, geil, oder? Da hat er gewusst, da war das
ja, ja, genau.
Ich habe in der letzten Folge auch über Frederik Anderson gesagt, dass das für mich ein Schwachpunkt ist und jetzt straft er mich absolut Lügen. Ich freue mich total für ihn, weil der tatsächlich ja auch schon viele schwierige Jahre in den Playoffs hatte. Auch, glaube ich, mal in einem blauen Trikot.
War klar.
Es ist schön und der Stat freut mich tatsächlich sehr, weil ich finde, wir hatten auch letztens, haben auch über irgendwie so eine Wachablösung bei den Torhütern gesprochen. Das ist jetzt noch einer von der, ich sag mal, Generation davor. Das ist jetzt kein junger Spund, der jetzt dann doch nochmal zeigt, wo der Opa den Most holt. Und ja, also schön. Also Carolina, ich meine, zwei Sweeps hintereinander, Conference Final. Einzige, wo ich ein bisschen die Sache anders sehe als beim Ralf, ich sehe das tatsächlich als eine große Gefahr. Das ist Modern Day Hockey, ist das die längste Pause zwischen zwei Playoff-Serien. 1900, schieß mich tot, weil ich guck mal eben, 11 oder so gab's, mussten die Montreal Canadiens schon mal länger warten zwischen zwei Spielen. Die Montreal Canadiens 1919 mussten mal einen Tag länger warten, 12 Tage. Aber ansonsten ist es der zweitlängste zweitlängste Wartezeit zwischen zwei Playoff-Runden. Denn die haben mit ihrer Philadelphia-Carolina-Serie schon angefangen, als die anderen teilweise noch in Runde 1 waren. Ja, die sweepen wieder, die anderen brauchen 7 Spiele und dann hast du so eine Konstellation. Weil, wo ich dem Ralf halt hart widersprechen muss, ist, wenn Montreal sich heute Nacht durchsetzt, 2 Serien auswärts jeweils im Spiel 7 auswärts gewinnt, dann denke ich natürlich als Kings-Fan an 2014, wo das schon mal eine Truppe gemacht hat, sich mit bis ins Conference-Finale, bis ins Stanley-Cup-Finale mit 3-mal Spiel 7 durchzusetzen und dann auch da das dann in weniger als 7 Spielen zuzumachen. Also da waren die halt auch nicht ausgeruht, sondern die waren so im nicht ausgebrannt, die waren so im Modus. Ein Team, was sich 2-mal auswärts in Spiel 7, also falls sich Montreal heute Nacht durchsetzt, ist auf jeden Fall sehr, sehr schwer in den Playoffs klein zu bekommen, weil die Jungs können auf jeden Fall Druck. Und so oder so wird das, ich sage, Carolina kommt ins Stanley Cup Finale, egal gegen wen sie spielen, aber die werden in der nächsten Runde keinen Sweep hinlegen. Mhm. Die werden in den ersten beiden Spielen Probleme mit ihrem Gegner haben und dann wird sich die Klasse durchsetzen.
Interessante Prediction. Ich muss von vorhin, weil ich ja den Tipp mit Spiel 7 genannt habe, ein bisschen erweitern. Zum Stand der Aufnahme gab es bisher in den Playoffs bisher ein Spiel 7, jetzt eben heute Nacht das zweite Spiel 7 in den Playoffs. Weil wenn wir da mal ganz kurz drauf blicken, gibt es auch eine ganz interessante Statistik. Spiel 7 Heim- und Auswärtsbilanz, 118 Heimsiege, gegenübergestellt 84 Auswärtssiege in Spiel 7. Hat es deiner Meinung nach für diese Serie irgendeine Bewandtnis?
Also für diese Serie tatsächlich meiner Meinung nach überhaupt nicht. Ich würde sagen, in Buffalo wird es heute Nacht brennen, also stimmungstechnisch, aber das tut es in Montreal und Buffalo sowieso jedes Spiel, von daher ist es egal. Aber wenn man sich den Verlauf der Serie anguckt, oder generell, Montreal verliert selten Back-to-Back. Ich glaube, das letzte Mal habe ich heute gelesen, irgendwann im März, dass sie mal zwei Spiele am Stück verloren haben. Jetzt haben sie Spiel 6 zu Hause verloren. Aber das ist für mich kein Grund. Generell ist die Serie komplett zerfahren für mich. Wenn man sich die Ergebnisse anguckt, 4-2 Buffalo, 5-1 Montreal, 6-2 Montreal, 3-2 Buffalo, 6-3 Montreal, 8-3 Buffalo. Also
ja,
das ist, da würde ich gleich sowieso auch nochmal zu Carolina den Bogen schwingen. Das sieht für mich nicht danach aus, als könnten die gutes defensives oder strukturiertes Hockey über eine ganze Serie gegen ein Team wie Carolina durchstehen, egal wer von den beiden. Grundsätzlich, um aber auf die Serie zu kommen, kann heute Nacht alles passieren. Buffalo kann rauskommen wie die Feuerwehr. Dobisch war jetzt im letzten Spiel auch gar nicht gut. Bei den Buffalo Sabres ist Alex Lyon, glaube ich, hatte 3 Schüsse, 3 Tore und ist rausgegangen, irgendwie sowas. Da wechseln sie auch immer zwischen Lyon und Lukonen. Alles irgendwie nicht ganz so ja gut, wie man sich das vorstellt. Ich glaube, bei einem von euch regnet es.
Bei mir.
Ich glaube, bei Marco.
Ansonsten kann alles passieren. Ist eine ganz zerfahrene Serie, meiner Meinung nach. Wenn ich einen Tipp geben müsste, würde ich aber sagen, Montreal gewinnt heute Nacht.
Ja, das werden wir ja, wie gesagt, wenn die Folge rauskommt, dann sehen. Aber ja. Marco hat es ja schon auch gesagt, ist jetzt für ihn egal, wer jetzt von den beiden weiterkommt, Buffalo oder Montreal. Carolina zieht es. Siehst du das ähnlich? Ralf?
Ach so, sorry, ich dachte, die Frage geht an Marco, weil ich habe nur gehört, Marco hat was gesagt.
Nee, Marco hat ja gesagt, ne, es ist ihm egal, ja, wer da weiterkommt. Ist ja auch jetzt gar nicht arrogant oder so gemeint, sondern einfach nur, ist er jetzt, wenn man beide von den Playoffs bisher sieht, und ihr habt ja auch schon den Faktor Ruhezeiten zwischen den Spielen genannt. Wie schätzt du das ein? Siehst du Carolina sowohl gegen Buffalo als auch gegen Montreal im Vorteil?
Ja. Ich habe spaßeshalber vorab gesagt, ist ja shit egal, wer weiterkommt, der wird ja sowieso gesweept, ja, von, genau, Carolina.
Zitat dieser Episode, ja. ihr habt es hier gehört zuerst, ja. First here.
Nee, so einfach wird's nicht. Also wenn es, egal welches Team es weiterkommt, im Conference-Finale zu stehen, gibt natürlich einen enormen Boost. Man weiß jetzt nicht, wie die Verletzungen bei beiden Teams aussehen. Lustigerweise ist, wenn die Saison dann beendet ist, kommen ja immer so Teamlisten raus mit Verletzungen. Und das ist ja mal Wahnsinn, was da drauf steht, mit was die Spieler sich so rumkämpfen.
Was sie spielen.
Dementsprechend, ja, weiß man jetzt, ja, da weiß man jetzt natürlich nicht, wie es bei den Teams aussieht. Deswegen, das wird schon mal schwierig. Aber grundsätzlich gibt das natürlich einen enormen Boost. Wenn ihr jetzt überlegt, Montreal gewinnt heute Nacht in Buffalo, kommen ins Conference-Finale, die werden nicht sang- und klanglos untergehen. Und dann geht's halt zu Spiel 3 ins Bell Center. Dann ist da aber richtig Alarm.
Ja.
Bei Buffalo sähe es ähnlich aus. Aber wie ich schon sagte, die haben quasi eine Serie mehr gespielt wie Carolina. Carolina ist sehr gut drauf. Allerdings hat Carolina auch einen Conference-Final-Fluch. Das können die gar nicht. Nee, jetzt lass die mal Spiel 1 zu Hause vielleicht vergeigen. Schwierig. Ich sag natürlich, dass Carolina weiterkommt. Mhm. Ich denke auch, ich würde jetzt einfach mal, wenn man mich jetzt so fragt, würde ich sagen, in 5. Aber immer dieses,
ja, ja,
wenn das passiert, ja, dann ja, das. Und
schwierig. Nee,
wer weiß. Und Anderson wird auch nicht auf dem Level weiterspielen und. Aber ja, der Verstand sagt dann doch irgendwie Carolina in 5.
Ja, sehe ich auch so. Marco, bist du da mit 5 Spielen dabei oder siehst du da bei jeweils den Gegner? Bei beiden.
Ich sage, dass die, der Unterschied wird sein, dass, wir haben es ja gerade schon gesagt, Ottawa und Philadelphia nicht auf der Höhe, also qualitativ auch nicht das mitbringen, was Buffalo und Montreal da zeigen. Ja, in der Verteidigung ausbaufähig beide, aber nach vorne sieht es bei beiden auch gar nicht so schlecht aus. Bei Montreal, ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben bei, ich habe es vorhin bei Anaheim gesagt, bei Montreal macht mir, also ich bin ganz froh, ein Fan eines West-Teams zu sein, in dem Fall, wenn ich an die Montreal Canadiens denke für die Zukunft. Denn das ist schon brutal, wenn man sich mal die Verträge der nächsten Jahre anguckt. Das ist schon Capspace technisch. Die haben auf jeden Fall auch noch Luft, da noch Leute zuzuholen. Und die haben einige Spieler, die sich ja sehr, sehr gut entwickelt haben in den letzten Jahren. Und das wird eine Macht werden, die Montreal Canadiens. Da bin ich mir ziemlich sicher. Also wenn dass das in der Zukunft die kanadische Mannschaft sein wird, die, wenn sie es richtig anstellen, auf jeden Fall am ehesten mal wieder am Stanley Cup schnuppern im Verhältnis zu den anderen, weil, wie gesagt, bei dem einen oder anderen Team, die da vorne immer mit rumgeschwirrt sind, scheint es eher in die andere Richtung zu gehen. Bei den Montreal Canadiens zeigt die Kurve steil nach oben. Das beeindruckt mich sehr, aber wie gesagt, Buffalo als auch Montreal jetzt gegen Carolina. Ich möchte nicht wieder gegen Carolina da was reinschmeißen. Ich sage allerdings, wie gesagt, den kleinen Rostfaktor nach 11 Spielen, wenn es in den ersten beiden Spielen hart Beschwer haben und werden das ein oder andere Spiel abgeben und am Ende setzen sie sich in 6 Spielen durch, so wie Colorado im Westen, gehen beide mit einem Conference Final über 6 Spiele ins Finale, würde ich sagen. Und dann haben wir Colorado gegen die Hurricanes.
Ja, also mit 6 Spielen gehe ich auch definitiv mit bei beiden. 5 Spiele. Auch sehr mutig, aber auch nicht unrealistisch. Es kann da auch wieder in alle Richtungen gehen. Und ja, das vorhergesagt.
Zwischen 4 und 7 ist alles drin.
Ja, ja. Ja. Auch das ein Zitat dieser Episode. Unglaublich. Ja, und dann hätten wir Colorado gegen Carolina als Finale, also zumindest getipptes Finale. Liebe Hörerinnen, wenn ihr da andere Tipps habt, gerne uns mitteilen und auch wie ihr das seht. Ich würde sagen, wir schauen uns das natürlich wie immer an und dann melden wir uns entweder vor dem Finale, nach dem Finale wieder, ihr beiden. Bin schon sehr gespannt. Also ich glaube, wir können uns darauf einigen, wird trotzdem sehr, sehr spannend. Und ja, danke euch beiden für eure Zeit. Wie gesagt, wir hören uns dann zum Finale wieder. Liken und teilen nicht vergessen. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis denn.
Bis dann.
Ciao.